Ja, die heutige Predigt möchte ich mal beginnen mit einem kleinen Quiz. Sieben Fragen. Ihr braucht aber nicht mitzuschreiben, denn die Antworten ergeben sich im Lauf der Predigt. Erste Frage: Wer weiß, wer Peter Böhler war? Wer kann mit dem Namen Erik Wickberg was anfangen? Wer war Edward Kimball? Ist jemand vielleicht der Name Owl Hansen ein Begriff? Oder fünftens, hat jemand schon mal von einem Mann namens Hans Dannenberg gehört? Wer weiß, wer Pastor Cantlow war? Und schließlich siebtens, hat jemand schon mal den Namen Johann von Staupitz gehört? Christoph. Gut, ich kann euch beruhigen, ich habe also die Namen auch nicht gekannt, bevor ich mich mit ihnen befasst habe. Aber eins darf ich jetzt schon verraten: Diese Personen sind nicht deshalb unwichtig, weil sie uns unbekannt sind. Wir können mit diesen Namen, mit diesen Personen vielleicht heute nichts mehr anfangen, und doch war ihr Leben, ihr Dienst für Gott sehr wichtig. Und auch in unserem Predigttext heute Morgen geht es um einen Mann, der für die meisten von uns wahrscheinlich eher zu den weniger bekannten Personen in der Bibel gehört, aber der dennoch wichtig war für Gott und auch für die Verbreitung des Evangeliums. Und zwar geht es um den Hananias aus Damaskus aus Apostelgeschichte 9. Ich lese zunächst mal den Predigttext. Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 18. Da heißt es, Apostelgeschichte 9, ab Vers 10: Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Soweit dieser Text, der unmittelbar auf den Bericht über die Bekehrung des Saulus folgt, wie es eben zu dieser entscheidenden Lebenswende des ehemaligen Christenverfolger und späteren Apostels Paulus kam. Und in Vers 10 jetzt hier taucht dann erstmals dieser Hananias auf, den Gott hier gebraucht, um an dem Saulus einen wichtigen Dienst zu tun, nämlich ihn auf seinen späteren Apostel- und Missionsdienst vorzubereiten. Saulus sollte unter Handauflegung des Hananias das Augenlicht wieder bekommen, das er kurzfristig verloren hatte, als er dem Herrn begegnet, ein Licht sah. Und Saulus sollte auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und wahrscheinlich hat Hananias den Saulus damals dann auch getauft. Und dieser Auftrag war für den Hananias sicher etwas Besonderes, denn Saulus war ja damals noch nicht der große Heidenapostel, der große Missionar der Nationen, sondern ein Neubekehrter mit einer problematischen Vergangenheit. Er war ein bekannter Christenjäger. Ja, und vielleicht können wir uns die Frage stellen, warum hat Gott jetzt ausgerechnet Hananias hier für diesen wichtigen Auftrag auserwählt? Im Neuen Testament erfahren wir nicht viel über diesen Hananias. Er ist übrigens auch nicht zu verwechseln mit dem Hananias aus Apostelgeschichte 5, der, wie es da heißt, den Heiligen Geist belogen hat, weil er mit seiner Frau Sapphira öffentlich geheuchelt hat und dann auch unmittelbar mit dem körperlichen Tod bestraft wurde. Auch nicht zu verwechseln mit dem Hohenpriester Hananias, der in der Bibel auch vorkommt. Aber der Hananias hier in unserem Text war ein Gläubiger aus Damaskus, der hier einfach als Jünger bezeichnet wird, ein Jünger Jesu. Und das griechische Wort, das hier im griechischen Urtext für Jünger verwendet wird, ist Mathates, und das bedeutet eigentlich Schüler oder Lernender. Das heißt, ein Jünger ist zunächst mal jemand, der lernt, der unter der Anleitung eines Lehrers oder eines Meisters steht. Das heißt, wesentlich für einen Jünger ist die Beziehung zu seinem Lehrer. Zu Lebzeiten sah dies ja so aus, dass die Jünger einfach mit dem Herrn Jesus ihren Alltag verbrachten und dabei von ihm lernten. Und prinzipiell ist das auch nach der Auferstehung des Herrn möglich. Das sieht man hier bei Hananias, der eben auch als Jünger bezeichnet wird. Auch wenn wir heute den Herrn Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht sehen können, denn der Herr Jesus möchte auch heute noch durch seinen Heiligen Geist mit Menschen Gemeinschaft haben, in Menschen Wohnung nehmen und dadurch Menschen prägen und sie durchs Leben führen und gebrauchen. Also auch da ist diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus möglich. Der Herr Jesus sagt mal in Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das wird hier sehr schön bei dem Hananias deutlich, der hier auf die Anrede des Herrn sofort reagiert. Siehe, hier bin ich, Herr, sagt er. Er wusste sofort, dass es der Herr Jesus war, der zu ihm sprach. Er kannte seine Stimme. Er lebte offensichtlich in einer vertrauten persönlichen Beziehung zu dem Auferstandenen und ließ sich dann eben auch im Folgenden von dem Herrn gebrauchen, diesen wichtigen Dienst an Saulus zu tun. Und das bringt uns schon gleich zu dem ersten Namen aus unserem Quiz, Peter Böhler. Peter Böhler lebte im 18. Jahrhundert von 1712 bis 1775, studierte zunächst Theologie und kam dann in Jena an der Universität besonders in Kontakt mit dem Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, Nikolaus Graf von Zinzendorf, von dem er dann auch sehr geprägt war. Er war dann zunächst Pastor in Herrnhut und später war Peter Böhler dann Missionar in Pennsylvania und South Carolina. Damals war USA noch nicht so evangelisiert wie heute. Heute ist es eher umgekehrt. Die Missionare aus USA kommen hier nach Deutschland, wie Jeff. Ja. Und im Jahr 1737, da kam Peter Böhler auf der Überfahrt nach Amerika in Kontakt mit einem anglikanischen Pfarrer. Und dieser Pfarrer ist der Herr das so geführt, dass also ein fürchterlicher Seesturm aufgetreten ist. Und dieser Pfarrer kam dann in Todesangst und war dann sehr erstaunt über eine Gruppe dieser Herrnhuter Auswanderer, die damals auch auf dem gleichen Schiff waren mit dem Peter Böhler zusammen, die trotz dieses fürchterlichen Sturms völlig zuversichtlich waren und Psalmen sangen. Das hat ihn sehr verunsichert, diesen Pfarrer. Und es kam dann zu intensiven seelsorgerlichen Gesprächen zwischen ihm und Peter Böhler, die schließlich dazu trugen, dass dieser anglikanische Pfarrer schließlich zum lebendigen Glauben an Jesus kam. Und der Name dieses Pfarrers war John Wesley, der spätere Erweckungsprediger in England und USA. John Wesley war damals schon ordinierter Pfarrer und sogar Missionar. Er war sehr religiös, er betete und fastete und wollte auch in die Staaten damals reisen, um Indianer zu bekehren. Aber das Wichtigste fehlte ihm noch persönlich, die Erkenntnis der persönlichen Errettung aus völliger Gnade durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, das soll es heute auch noch geben, ordinierte Pfarrer, die ihre Amtsgeschäfte führen, aber noch nicht wiedergeboren sind. Aber damit John Wesley damals zum rettenden Glauben durchbrechen konnte, gebrauchte der Herr damals zunächst diese einfachen Herrnhuter Gläubigen auf dem Schiff mit ihrer schlichten Zuversicht und ihren Glaubensliedern trotz des Sturmes und dann eben besonders diese intensiven Gespräche mit Peter Böhler, der damit einen ganz wichtigen Dienst an dem späteren Weltevangelisten John Wesley tat. Eben ganz ähnlich wie hier in unserem Text, das bei Hananias der Fall war, der hier sich vom Herrn gebrauchen ließ, um an Saulus einen wichtigen Dienst für seinen späteren Aposteldienst zu tun. Und charakteristisch für beide, für Hananias und für Peter Böhler, war, dass sie eben bewährt waren, bewährte Diener des Herrn. Von Hananias ist in Apostelgeschichte Kapitel 22 nochmal die Rede. Da heißt es von ihm in Vers 12, dass er ein frommer Mann war und ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden. Das heißt, dieser Hananias war auch in seinem praktischen Lebenswandel so ein gutes Zeugnis, dass sogar die Juden ihn schätzten. Also er war ein bewährter Diener für den Herrn Jesus. Und das bringt uns auch schon zu dem zweiten Namen aus unserem Quiz, Erik Wigberg. Erik Wigberg lebte im letzten Jahrhundert von 1904 bis 1996 und war Mitarbeiter der Heilsarmee. Zunächst in Schweden, dann in Deutschland und England. Und er hat viele Jahre treu seinen Dienst bei der Heilsarmee versehen. Wurde vielleicht von vielen belächelt. Aber nach 35 Jahren, an einem Abend im Jahr 1959, sprach er in einer Versammlung über den Text aus dem Propheten Jesaja in Kapitel 53, wo von dem leidenden Gottesknecht die Rede ist. Und an diesem Abend saß unter den Zuhörern ein 29-jähriger Mann, der bereits 11 Lebensjahre wegen verschiedener Straftaten im Gefängnis verbracht hatte. Und an diesem Abend fand dieser Straftäter unter der Predigt von diesem Erik Wigberg zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und sein Name war Wolfgang Dück, der dann in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu den bekanntesten Jugendevangelisten in Deutschland wurde. Aber auch dafür hat der Herr Jesus einen bewährten Mitarbeiter gebraucht, einen Mitarbeiter der Heilsarmee damals, der treu über 35 Jahre dem Herrn gedient hatte, vielleicht ohne viel Frucht zu sehen. Aber Größe im Reich Gottes wird nicht nach der Größe unserer Taten gemessen, sondern nach der Größe unserer Treue. Also maßgebend ist nicht die Liste von Aufgaben und Ämtern, die wir innehaben, letztlich auch nicht die Zahl der Bekehrungen, die wir vielleicht meinen vorweisen zu können, sondern maßgebend ist unsere Treue zum Herrn, egal wie groß oder klein unsere Aufgaben sind als seine Diener. Gott sucht primär unsere Treue im Dienst. Im 1. Korinther Brief, Kapitel 4, Vers 2 heißt es: Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, was ich jetzt kann oder was ich meine, mir zutrauen zu können. Hananias hatte auch keine, sondern Vorzüge. Er war weder Ältester noch Diakon in der Gemeinde in Damaskus, er war einfach ein Jünger Jesu. Und das bringt uns auch zum dritten Namen in unserem Quiz, Edward Kimball. Edward Kimball war ein eher schüchterner Mann, ein Christ, aber er war ein treuer Mitarbeiter im Kindergottesdienst oder in der Jungschar einer christlichen Gemeinde in Boston. Und eines Tages trieben ihn Sorgen um einen jungen Mann, einen Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts, und er fühlte sich irgendwie gedrängt, ihm von Christus zu erzählen. Aber dieser Edward Kimball war eigentlich das Gegenteil eines mutigen Evangelisten. Und auf dem Weg zu diesem jungen Mann bekam er Angst und war eigentlich ziemlich unsicher, ob er genügend Mut aufbringen würde, diesen jungen Mann jetzt mit dem Evangelium zu konfrontieren, so ähnlich wie es Christian vorhin erzählt hat, bevor sie in die Stadt gegangen sind. Ja. Also bei dem Gedanken allein, mit ihm über Jesus zu reden, fing er an zu zittern. Aber dann überwand er doch seine Ängstlichkeit und sprach mit diesem jungen Mann über Christus. Er selbst empfand seine Worte als schlaff und meinte, das sei ein ganz schwacher Aufruf gewesen. Nur im Rückblick sagte er mal, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich sagte. Irgendwas über Christus und seine Liebe, das war alles. Aber daraufhin bekehrte sich dieser Schuhverkäufer zu Jesus und sein Name war Dwight Lyman Moody, den Mann, den der Herr Jesus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als einen der größten Evangelisten in Amerika und USA gebrauchte. Aber Voraussetzung dazu war, so wollte es Gott, dass ein schlichter, schüchterner Jünger Jesu namens Edward Kimball sich von Gottes Geist für diesen Besuch gebrauchen ließ. Eben ähnlich wie bei diesem Hananias in unserem Text, der auch bereit war, diesen wichtigen Besuch bei Saulus zu tun. Also entscheidend sind nicht unsere Fähigkeiten, sondern Gottes Möglichkeiten. Das heißt, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Wir denken vielleicht manchmal, na, ich bin eigentlich nichts Besonderes. Ja. Ich bin eigentlich ein Nobody, ein Niemand. Ja. So ein 0815-Christ. Ja. Ich habe keine besonderen Gaben, ich kann nicht predigen, ich habe auch nicht studiert und bin einfach so ein Durchschnittschrist. Ja. Ich werde nie etwas Bedeutendes für Gott tun können. Aber das ist ein Irrtum. Denn Gott ist überhaupt nicht darauf angewiesen, möglichst qualifizierte Menschen für seine Aufgaben zur Verfügung zu haben. Es ist sogar so, dass selbst der begabteste und intelligenteste Mensch eigentlich überhaupt keine Voraussetzungen in sich hat, dem lebendigen Gott zu dienen. Denn Gott möchte seine Kraft und seine Weisheit in und durch Menschen zur Geltung bringen. Es gibt ein Lied von Arno und Andreas, darin heißt es: Ich bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen, habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf Briefmarken erscheinen, keine Straße je nach mir benannt, da muss ich unterbrechen, in Frankfurt gibt es eine Peter-Böhler-Straße, also das ist eine Ausnahme. Ist auch nur ein Liedtext, ja, nicht Gottes Wort, aber trotzdem interessant. Dann geht es weiter in dem Liedtext. Es wird keine Fernsehserie von mir geben und ist auch interessant, und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Ja. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich werde keine Klassiker schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschütze sein. Ja, da bin ich mir bei euch in der Gemeinde auch nicht ganz sicher, denn ihr, so wie ich gehört habe, habt ihr einen Eduard Löwen in euren Reihen, dem ich das sicher zutrauen würde, mal Torschütze in der Bundesliga zu werden. Er darf auch gerne Torschützenkönig werden, ja, solange hier in Nürnberg bleibt natürlich. Aber viel wichtiger ist, dass er ein Diener des lebendigen Gottes ist. Und so geht es ja noch weiter in dem Liedtext. Ich habe kein Konto wie Onassis. Im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen. Und das ist auch interessant, so kam die Bildzeitung bisher ohne mich aus. Mit meiner Logik könnte ich nie Schachweltmeister werden. Und was ich male, bringt am Kunstmarkt keine Mark. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt, ein Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt. Das ist das Entscheidende, dass wir das von uns sagen können. Ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und Gott wählt eben als seine Diener oft unbekannte und unscheinbare Persönlichkeiten aus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27 und 28 schreibt der Apostel Paulus: Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und ich denke, da ist auch Hananias einfach ein Anschauungsbeispiel, einfach ein bewährter Jünger. Ist sonst nicht viel von ihm die Rede in der Bibel, der aber seinen Auftrag als Diener des Schöpfers dieser Welt zuverlässig umgesetzt hat. In einem relativ kurzen Zeitfenster hat Hananias genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Hananias hatte die Gelegenheit genutzt, die Gott ihm gegeben hatte. Und damit kommen wir zu der vierten Person in unserem Quiz, Ole Hansen. Ole Hansen war ein gläubiger Banker, ein Bankmanager in Kanada, und eines Tages wurde er von einem Angehörigen der indischen Sikh-Religion gefragt, was seine glücklichste Erfahrung im Leben sei. Hansen antwortete, seine glücklichste Erfahrung sei, den Herrn Jesus als persönlichen Herrn und Heiland in sein Leben aufgenommen zu haben. Dieser Sikh hatte nämlich bemerkt, dass Ole Hansen immer so glücklich aussah, immer so fröhlich war und dass er anscheinend etwas hatte, was er selbst nicht besaß. Und dann erbat er sich von dem Ole Hansen die Bibel. Er hat ihm dann ein kleines Neues Testament auf Englisch gegeben und dieser Sikh fing darin an zu lesen. Er las und las immer weiter. Und als er zum dritten Kapitel des Johannesevangeliums kam, konnte er nicht mehr weiterlesen. Die Worte, die er da gelesen hatte, der Vorfahren, die hatten ihn überführt. Er kniete nieder und bekehrte sich. Und der Name dieses Sikh war Bakzing. Der wohl bedeutendste Evangelist und Erweckungsprediger des 20. Jahrhunderts in Indien. Bei seinen Freiversammlungen haben sich Angaben zufolge Tausende bekehrt, und in ganz Indien gibt es heute noch über 1000 Gemeinden, die mit der Arbeit von Bakzing verbunden sind. Aber anfangs stand dieser Bakzing dem christlichen Glauben sehr skeptisch und ablehnend gegenüber. Er hatte sogar mal eine Bibel zerrissen und auch Christus gelästert, aber Gott hatte ihn als Werkzeug für Indien auserwählt. Aber damit es dazu kommen konnte, musste ein gläubiger Geschäftsmann ein relativ kurzes Zeitfenster nutzen, ihm Gottes Wort weiterzugeben. Ähnlich wie das eben auch bei unserem Hananias hier in unserem Text der Fall war, der auf den Auftrag des Herrn hin umgehend diesen Besuch bei Saulus gemacht hat. Aber dieser Dienst von Hananias an Saulus hat ihm sicher einiges an Glauben abverlangt. Ausgerechnet jetzt einen bekannten Christenverfolger zu besuchen. Wahrscheinlich wäre er da im ersten Moment lieber zu Fuß ans Snotkap gelaufen, ja, als diesen Besuch hier in der Nachbarschaft zu machen. Es war kein Dienst, den er sich selber ausgesucht hat. Ja. Stellt euch vor, ihr bekommt den Auftrag, jetzt in den Irak zu reisen und dort den noch verbliebenen IS-Kämpfern das Evangelium zu bringen. Ja. Das sucht sich keiner selber aus. Man muss schon wissen, dass es Gottes Wille ist, und Gott gesteht da dem Hananias dann auch entsprechend eine Rückfrage zu. Aber Hananias war bereit, diesen Kreuzesweg auch, Verleugnungsweg zu gehen, und das bringt uns zu der fünften Person aus unserem Quiz, Hans Dannenbaum. Hans Dannenbaum war zunächst Mitarbeiter Berliner Stadtmission, im Dritten Reich dann Mitglied der Bekennenden Kirche und hatte dann eigentlich nach dem Krieg Ambitionen, Landeskirchenrat zu werden in Hannover. Aber das hat sich dann in letzter Minute zerschlagen, und schließlich blieb ihm dann nichts anderes übrig, als ein einfacher Pfarrer in Göttingen zu werden. War also nichts mit Landeskirchenrat. Ja. Aber dann hat sich dieser Hans Dannenberg in die Führung Gottes gefügt und dort sich in eine Arbeit unter Studenten investiert. Und eines Tages hat sich in dieser Studentenarbeit ein gewisser Hans Rohrbach bekehrt. Hans Rohrbach, späterer Mathematikprofessor, der in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts einen besonderen Einfluss auf die Studentengeneration hatte, durch viele Bücher und Vorträge auch zu dem Themenkomplex Naturwissenschaft und Glaube. Nur die Älteren von uns werden ihn vielleicht noch kennen. Aber deutlich, Segenswege Gottes sind oft auch Verleugnungswege. Segenswege Gottes entsprechen oft nicht unseren eigenen Wunschvorstellungen, wie das eben auch bei Hananias der Fall war, der einen angeblich bekehrten Christenverfolger besuchen sollte. Interessant ist auch, wie der Herr Jesus hier die Bekehrung von Saulus beschreibt. Er sagt zu Hananias: Geh zu dem Saulus in Damaskus, denn er hat sich bekehrt. Nee, was sagt er? Vers 11. Siehe, er betet. Hat Saulus nicht vor seiner Bekehrung auch schon gebetet? Er war doch ein gläubiger Pharisäer, ja, die auch ihr Gebetsleben mit Gebetsriemen und Quasten streng geregelt hatten. Tja, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen Beten und Beten. Es gibt ein Gebetsplappern, ein Dreschen von frommen Phrasen, und es gibt ein echtes Gebet des Herzens. Und interessanterweise werden Christen hier in diesem Text in Vers 14 als Menschen bezeichnet, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das heißt, hier ist auch eine weitere Stelle, die belegen, dass bekehrte Menschen Jesus, den Namen Herrn Jesus im Gebet anrufen. Und zu einem solchen Anbeter ist Saulus bei seiner Bekehrung geworden. Das merkt man auch in seinen Briefen dann, wie er ein Beter war. Ja. Jetzt betete er wirklich. Aber um für seinen Apostel- und Missionsdienst auch richtig vorbereitet zu sein, musste Saulus sich auch noch taufen lassen. Ja, auch die Glaubenstaufe gehört zu der elementaren Zurüstung, die einfach Gott für seine Jünger vorgesehen hat. Oft wird die Taufe gering geschätzt. Man sagt, ja, die ist ja nicht heilsentscheidend, das ist nicht so wichtig. Ist richtig, die Taufe ist nicht entscheidend, ist nicht Voraussetzung für die Errettung, aber die Taufe ist doch ein ausdrücklicher Bestandteil von der vom Herrn gebotenen Zurüstung der Jünger Jesu. Ein wichtiges Zeugnis einfach vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, das man nicht unterschätzen sollte. Und auch Paulus, der bereits vom Herrn als Apostel und als Missionar unter den Nationen berufen war, hat sich hier von einem relativ unbekannten Jünger umgehend taufen lassen. Und das bringt uns auch zu der sechsten Person aus unserem Quiz, Prediger Cantlow. Cantlow war Pastor einer Baptistengemeinde in England, und am 3. Mai 1850 taufte er den damals knapp 14-jährigen Charles Haddon Spurgeon, obwohl Spurgeon schon von seinem Großvater, der selbst Pastor, glaube ich, der anglikanischen Kirche war, als Kind getauft worden war, hat er sich dann von Kanzler nochmal auf seinen Glauben an Jesus taufen lassen. Und so erhielt auch Spurgeon eben die von Gott gebotene Zurüstung für seinen späteren Dienst als einer der bedeutendsten Prediger im 19. Jahrhundert. Bekanntlich hat er in seinem Metropolitan Tabernacle in London wöchentlich vor 5000 Zuhörern gepredigt. Aber das hat sein Pastor Cantlow damals natürlich niemals geahnt, dass er mit Spurgeon einen zukünftigen Erweckungsprediger taufte. Cantlow hat einfach nach der Ordnung Gottes in der Bibel gehandelt, ohne genau zu wissen, was Gott daraus machen würde. Aber Cantlow war eben auch nur eine von vielen Personen, die Gott im Leben von Spurgeon gebrauchte. Und auch Hananias war nur ein kleines Glied in einer langen Kette von Personen, die Gott im Leben von Paulus oder Saulus damals noch gebraucht hat, um eben zu einem auserwählten Werkzeug für die Weltevangelisation zu machen. Ja, und das bringt uns schließlich noch zu der siebten und letzten Person aus unserem Quiz. Johann von Staupitz. Johann von Staupitz war zur Zeit Luthers Dekan an der Theologischen Fakultät in Wittenberg und auch Generalvikar des Deutschen Augustinerordens. Und in dieser Funktion war er viel unterwegs in Süddeutschland, auch in Nürnberg und unter anderem. Und so kam es, dass von Staupitz im Advent 1516, also vor ziemlich genau 500 Jahren, hier in der Augustinerkirche in Nürnberg predigte. Und zwar vor der versammelten damaligen Prominenz der Stadt. Und er kritisierte dabei die gängige Ablasspraxis der Kirche, predigte von der Gnade Gottes, und das Nürnberger Publikum war fasziniert damals davon. Und in der Folge bildete sich ein Freundeskreis um von Staupitz, dem sich übrigens dann auch Albrecht Dürer anschloss. Auch Hans Sachs sympathisierte mit ihnen, und diese Gruppe wurde dann in relativ kurzer Zeit so einflussreich hier in Nürnberg, dass sich schließlich die Stadt als erste Reichsstadt auf die Seite der Reformatoren schlug. Und dieser Johann von Staupitz war darüber hinaus auch der Seelsorger Martin Luthers. Er war nämlich sein Beichtvater, wie man damals zu sagen pflegte. Von Staupitz richtete nämlich Martin Luther in Zeiten depressiver Verstimmungen seelsorgerlich wieder auf und ebnete ihm den Weg zum Verständnis des Evangeliums der Rettung aus freier Gnade durch den Glauben. Aber Johann von Staupitz wusste natürlich nicht, wie der Herr diesen Mönch Martin Luther einmal in der Zukunft gebrauchen würde. Er hat einfach treu seinen seelsorgerlichen Dienst an dem jungen Martin Luther getan. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir könnten eine Zeitreise zurück machen in diese Zeit, in die Zeit vor Luthers Turmerlebnis, vor seiner Wiedergeburt. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir hätten die Gelegenheit, jetzt Johann von Staupitz zu interviewen und würden ihn fragen: Herr von Staupitz, was haben Sie denn für einen Eindruck von diesem Mönch Martin Luther? Dann würde er vielleicht antworten: Naja, also dieser Mönch nimmt es schon sehr, sehr ernst mit seiner Frömmigkeit. Er schaut aber zu sehr auf sich. Ja. Er meint, mit Hilfe der Religion vor Gott heiliger werden zu können. Aber das wird nie klappen. Das wird eher den Weg in eine Depression ebnen. Und wenn wir dann weiter fragen würden: Ja, können Sie sich vorstellen, Herr von Staupitz, dass Gott auch Ihre seelsorgerlichen Gespräche gebrauchen wird, damit dieser Mönch Martin Luther mal in einigen Jahren die Errettung aus Gnade durch den Glauben an Jesus allein erkennt und dann als einer der bedeutendsten Reformatoren der Kirchengeschichte diese Botschaft in ganz Deutschland verbreiten wird? Ja, dann würde der Johann von Staupitz, ich möchte ihm nicht hier einfach leichtfertig Kleinglauben unterstellen, aber ich vermute mal, dass er vielleicht antworten könnte: Also ich habe eine gute Fantasie, aber dass dieser skrupulöse, subdepressive Mönch ein bedeutender Reformator wird und den Glauben an Jesus allein aus Gnade predigen würde, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist unrealistisch. Ja. Aber vielleicht hätte er auch gesagt, ja, ich diene meinem Gott, so gut ich kann. Und ich weiß, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Und ich werde meinen Dienst weiter tun und dem Herrn die Ergebnisse überlassen. Das wäre auch möglich und das wäre die richtige Einstellung. Ja, wir wissen einfach nicht, wie Gott in seiner Souveränität einzelne Dienste gebraucht. Auch ein Johann von Staupitz hat das Gesamtbild nicht gesehen. Und dennoch hat er seinen Dienst treu im Glauben getan. Deshalb sollten wir nie unterschätzen, was der Herr auch durch uns tun kann. Denn auch wir sehen heute das Gesamtbild nicht. Erst in der Zukunft werden wir im Rückblick die Geschichte verstehen, die Gott heute mit seiner Gemeinde schreibt. Aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das Kind, das du im Kindergottesdienst betreust und unterrichtest, vielleicht in der Zukunft mal ein Evangelist wie Billy Graham werden könnte? Oder kannst du dir vorstellen, dass dein Arbeitskollege, dem du von Jesus Zeugnis gibst, vielleicht in 3 Jahren in eine andere Stadt versetzt wird, dort in die Gemeinde geht, zum Glauben kommt und dass dessen Sohn dann mal Missionar in einem anderen Land wird? Das können wir jetzt alle mal auf unsere persönliche Ebene runterbrechen. Ja? Da finden wir alle irgendwo Segenslinien von Menschen, die Gott in unserem Leben gebraucht hat. Zum Beispiel die Idee zu dieser Predigt habe ich von einem amerikanischen Missionar und Gemeindegründer, Craig Ott, der vor ca. 35 Jahren mal eine ähnliche Predigt gehalten hatte. Aber davon weiß der wahrscheinlich gar nichts mehr. Und der ahnt auch nicht, dass heute noch seine Predigt von damals jemanden dazu veranlasst hat, sich mit diesem Text nochmal näher zu befassen und darüber zu predigen. Ja, und so sind wir alle nur ein kleines Glied in einer langen Kette von Glaubenszeugen. Aber eine Kette ist eben nur so lange funktionsfähig, solange das einzelne Glied auch funktioniert. Und erst in der Ewigkeit werden wir das wunderbare Gesamtbild von Gottes Plan erkennen, wie der Herr in seiner Souveränität scheinbar unbedeutende Menschen gebraucht hat, um seine vollkommenen Pläne hier auf der Erde zu verwirklichen. Und so ja, sollen wir uns ermutigen lassen von diesem Text, dass Gott auch unbekannte, unscheinbare Gläubige, auch uns gebrauchen kann, wie Ananias hier, dass wir wie Ananias auch lernen, aber auf Gottes Reden zu achten, auf sein Wort zu hören, auf die Stimme des Heiligen Geistes und dann auch reagieren, verfügbar sind für ihn, uns für ihn gebrauchen lassen. Eben wie ein Peter Böhler, der bereit war, einen Missionseinsatz in Amerika durchzuführen und auf diesem Weg eine evangelistische Zweierschaft mit John Wesley unterhalten hat. Oder wie auch ein Eric Wigberg von der Heilsarmee, der Tag für Tag und Woche für Woche und Jahr für Jahr seinen missionarischen Dienst bei der Heilsarmee versehen hat und eines Tages dann den späteren Jugendevangelist Wolfgang Dück zum Glauben führen konnte. Oder auch wie ein Edward Kimball, der als Lehrer im Kindergottesdienst oder auch in der Jungschar treu die ihm anvertrauten jungen Menschen unterwiesen hat, unterrichtet hat und dann trotz seiner Schüchternheit den Glaubensweg gegangen ist, den späteren Evangelisten Moody das Evangelium zu erklären, ihn zu Jesus zu führen. Gott möchte Gläubige gebrauchen, die durch ihr nonverbales Zeugnis andere, also ihr Lebenszeugnis andere neugierig machen und dann das Wort Gottes weitergeben, wie eben auch einen Ole Hansen bei Bak Tsing. Und manchmal sind es eben auch Verleugnungswege, auf denen der Herr uns segnen möchte, wie der Weg eines Hans Dannenbaum, der eben nicht Landeskirchenrat wurde, sondern einfacher Pfarrer und sich dann in die Arbeit unter Studenten führen ließ, in der dann später Mathematikprofessor Hans Rohrbach zum Glauben kam. Manchmal sind es auch unscheinbare Dienste, die der Herr gebraucht, Dienste, die uns vielleicht unspektakulär vorkommen, gewöhnlich, alltäglich, wie zum Beispiel die Taufe von Spurgeon durch den Prediger Cantlow oder der oft mühsame und langwierige Seelsorgedienst an schwachen Geschwistern, wie eben Johann von Staupitz, der Beichtvater des jungen Martin Luther. Sie alle haben auf den Herrn vertrauen, haben im Glauben ihren Dienst getan, ohne das Gesamtbild zu kennen. Und sie sind alle letztlich zum Segen geworden, so wie sie es sicher nie hätten erträumen können und lassen. Und wie sie es zu ihren Lebzeiten im ganzen Umfang auch nie erkannt haben, erst in der Ewigkeit erkennen werden. Und so schreibt der Herr seine Geschichte mit der Menschheit weiter, auch heute noch. Und er will auch heute noch jeden Gläubigen gebrauchen, obwohl Gott eigentlich niemand wirklich braucht. Ja. Er will uns brauchen, obwohl er uns nicht braucht. Das einzige Lebewesen, das der Jesus mal, von dem der Jesus gesagt hat, dass es braucht, war ein Esel. Bei seinem Einzug in Jerusalem in Lukas 19, Verse 30 bis 32, sagt der Jesus seinen Jüngern: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, einen Fohlen bei ihr. Bindet sie los, führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas fragt, dann sollt ihr zu ihm sprechen: Der Herr braucht sie. Also, Jesus gebrauchte immerhin einen Esel. Im Alten Testament, in 4. Mose 22, 27, folgende, hat Gott sogar einmal durch einen Esel geredet, ja, zu Bileam. Das ist immer ein Trost für alle Prediger, dass Gott sogar durch einen Esel reden kann. Ja. Das soll eigentlich Ermutigung sein für uns alle. Wenn Gott sogar Tiere gebraucht, dann kann er jeden von uns gebrauchen. Und Gott hat für jeden von uns einen bestimmten Plan, einen bestimmten Platz, den jeder Einzelne ausfüllen soll. Aber dazu ist eben eine Bereitschaft erforderlich, sich gebrauchen zu lassen, sich in Bewegung zu setzen. Es heißt, ein brauchbarer Mitarbeiter ist erstens bekehrt, zweitens gelehrt und drittens bewährt. Vielleicht darf ich abschließend mal diese drei Fragen so ganz direkt in die Runde stellen. Bist du bekehrt? Bist du wirklich bekehrt? Kennst du Jesus? Lebst du in einer persönlichen Beziehung zu ihm? Ist Jesus in dein Leben getreten? Und kann er durch dich etwas tun? Bist du für ihn verfügbar? Zweitens, bist du auch gelehrt? Hörst du auf die Stimme des guten Hirten? Kommst du regelmäßig in die Bibelstunde oder lässt du dich systematisch in der Schrift unterweisen, vielleicht im TDZ? Ja? Also ein Kalenderblättchen und eine Tageslosung, vielleicht ein Sonntagsgottesdienst, ist zu wenig. Das heißt, ein Verslein für ein Taglein, für ein Christlein, das reicht nicht. Ja. Jesus musste mal zu den Juden sagen: Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Es waren Juden, die von klein auf in der Schrift unterwiesen waren. Ja. Aber sie kannten die Schrift nicht wirklich. Bist du gelehrt? Und dann noch die dritte Frage: Bist du auch bewährt? Bist du ein treuer Diener hier in der Gemeinde? Bist du in einen konkreten Dienst hier in der Gemeinde eingebunden? Oder bist du über eine Zuschauerrolle nicht hinausgekommen? Vielleicht, weil du in irgendwelchen eigenen Gedanken dich verstiegen hast. Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht. Ja? Aber die Schrift macht sehr deutlich, Gläubige sollen ihre Gaben, ihre Talente für den Herrn einsetzen. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört, in diesem Gleichnis von anvertrauten Talenten. Und für Gott ist es kein Problem, wenn sich jemand verweigert. Wenn er lebenslang Zuschauer bleibt, dann wird der Herr jemand anders für seine Pläne gebrauchen. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Aber für den Betreffenden wäre es schade. Und deshalb möchte ich abschließend einfach betonen, ist es wichtig, mal konkret in einem konkreten Dienst anzufangen. Es kann auch ein Gebetsdienst sein, regelmäßig. Ja. Aber einen Dienst mal treu zu tun, der Herr wird dann jeden Einzelnen weiterführen. Ja, und schenke der Herr, dass sich so jeder von uns auch als einfacher Jünger Jesu für Gottes wunderbare Pläne in dieser Zeit gebrauchen lässt. Amen.